Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Das Berliner Theatertreffen ist für deutschsprachige Bühnen ein immens wichtiges Ereignis. Dieses Jahr notgedrungen ein virtuelles. Yvonne Büdenholzer hat das Festival am Abend eröffnet.
Wie heißt es so treffend in Chinchilla Arschloch was was von Helgert Haug? Wir haben einen Plan. Es gibt Verabredungen. Diese beinhalten auch, dass alles anders werden kann.
Ab heute werden 6 der zum Theatertreffen 2020 eingeladenen Produktionen online gezeigt. Darunter die Bochumer Hamlet-Inszenierung von Johann Simons. Mit Gina Haller, die darin die Ophelia spielt, sprechen wir in der zweiten Hälfte unserer Sendung. Vorher ist der Galerist Alfred Kornfeld bei uns. Er verkauft gespendete Drucke des Fotografen Hubertus Hamm und unterstützt damit Künstler, die Nothilfe brauchen. Bezahlt dich dein Theater? Schauspieler haben an einer Umfrage des Ensemble Netzwerk teilgenommen. Das Ergebnis ist schlicht niederschmetternd. Wenn am ersten Wochenende im Mai das Gallery Weekend stattfindet, drängen sich in den Ausstellungsräumen einschlägiger Kunstquartiere und Straßenzüge Besucher und Sammler. Es ist dann eine große Pilgerei im Gange, aber dieses Jahr kommt alles anders. Das Gallery Weekend wurde in den Herbst verschoben. Die Galerien haben seit der Teilaufhebung des Lockdowns ihre Räume wieder geöffnet und erwarten an eben diesem langen Wochenende Kunstinteressierte. Die Galerie Kornfeld hat ihren Sitz in der Fasanenstraße. Alfred Kornfeld ist einer der Inhaber und jetzt bei uns. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Es gibt viele Künstler aus allen Sparten, die die temporäre Schließung von Ausstellungs- und Aufführungsräumen hart trifft. Sie, Herr Kornfeld, sind engagiert in der Kunstnothilfe. Wer kann sich denn bei Ihnen melden und wem helfen Sie, wem möglicherweise nicht?
Also die Kunstnothilfe ist erstmal für alle Kunstschaffende offen. Also Kunstschaffende wirklich von Schriftsteller über bildende Künstler, Künstlerinnen, Bildhauer, Schauspieler, DJs, alle wirklich auch die Kultur- und Kunstschaffend können sich bei der Kunstnothilfe mit melden. Wir haben eine Online-Seite, die geht auch übers iPhone. Das ist die www.elinor.network und dort können Sie auch nachlesen, in welchem Fall die Kunstnothilfe Ihnen mit beisteht. Und das ist recht unbürokratisch. Dort können Sie online einen Nothilfeantrag stellen. Und als einzige Voraussetzung, das, was wir sehen vom Entscheidungsbord mit, dass Sie bei der KSK, also bei der Künstlersozialkasse mit versichert sind. Das ist so eine Voraussetzung, um sich bei der Kunstnothilfe zu bewerben.
Sie hatten eben schon erwähnt, dass sich Künstler aus verschiedenen Sparten bei Ihnen melden. Ist es trotzdem auffällig, dass vielleicht besonders viel bildende Künstler dabei sind oder Schauspieler? Können Sie das schon absehen?
Nee, es ist eigentlich jetzt so, ich sag mal, wirklich ein gutes Mixture. Also wir haben einige an Schauspieler auch mit dabei, Schriftsteller auch, denen ist ja auch sehr, sehr viel weggebrochen, aber auch von der Musik her. Wenn Sie sich vorstellen können, wenn Sie ein Musiker sind und Sie geben Blockflötenunterricht an Kinder, dann ist das komplett weggebrochen. Also da fehlt Ihnen jegliche Substanz, die Sie eigentlich mit geplant haben, auch finanziell geplant haben, fehlt Ihnen jegliche Grundlage.
Ist denn bei der Gründung der Kunstnothilfe vor wenigen Wochen auch geschaut worden, was die Regierung plant? Oder sind die Maßnahmen, also ungeachtet dessen, was die Regierung vorhat, angesetzt worden?
Also die Gespräche von der Regierung waren schon auch, man hat sich schon mit geäußert, dass man Hilfe starten möchte. Und das war aber wirklich von dem Gedanken, dass man jetzt schnell handeln muss. Also jetzt, es hat ja auch über eine Woche gedauert, bis die Regierung denn rauskam, zu sagen, was ist das Programm gerade für die Solo-Selbstständigen. Auch hier der Senat in Berlin hat ja immens schnell gehandelt. Auch ich sag mal, wo nochmal unser Staat hier auch nochmal gesehen wird, in welcher Solidarität wir auch hier mit leben in Deutschland. Kunert sagte auch, also es muss was schnell erfolgen. Also das war wirklich dieses immer Not, Nothilfe und jetzt.
Eine Aktion, die Sie ja gestartet haben, besteht darin, dass Abzüge von Fotografien verkauft werden, die der Künstler Hubertus Hamm aufgenommen hat. 25 Abzüge von jeweils 4 Aufnahmen zum Einzelpreis von 250 €. Wie läuft das Ganze? Kommt es gut an?
Ja, das war wirklich zur gleichen Zeit auch, wo sich die Kunstnothilfe etabliert hat. Von Lukas Kunert hat Hubertus mich angerufen und hat mir berichtet, dass eigentlich, ich sag mal, an dem Tag des Lockdowns ist er wohnt sehr nahe am Englischen Garten in München, ist er losgezogen und wollte was einfangen. Er sagte, das war so ein Unwohlsein, das war, was geht hier jetzt eigentlich mit ab? Und ging raus mit seiner Kamera und seinem Objektiv und hat eine Stimmung eingefangen. Also es hat ihm getrieben. Es sagt, es liegt was in der Luft, was man nicht sehen kann. Und er ging raus und hat diese Fotografien mitgemacht und hat die mir dann anschließend gezeigt. Und dann kam wirklich auch ein Anruf von André Schindler, der mich gefragt hat, hier Kunsthilfe, wie siehst du das, Freddy? Und ich habe gesagt, also Kunsthilfe ist doch auch gerade jetzt dieses gemeinschaftliche Prinzip. Wenn man hier nochmal den Aspekt reinbringen würde, Künstler helfen Künstler. Weil Hubertus mir auch wirklich einen Abend davor die Bilder gezeigt hat, sage ich, könnte mal diese Bilder auch mitnehmen. Hubertus arbeitet nicht normalerweise in Editionen, also er hat eigentlich immer nur Unikate, wo er sagte, hier, ich könnte mir vorstellen, 4 Aufnahmen davon, die er denn ausgewählt hatte, als Edition auch darzustellen. Und so kam das Gespräch denn mit der Kunstnothilfe, kann man sowas anbieten, kann praktisch Kunst wiederum auch Kunst mit fördern und unterstützen. Dann kamen wir zu dem Entschluss, dass man hier diese Arbeiten, diese 4 Fotos, die halt wunderschön in der Darstellung sind, wo ich oft angesprochen worden bin, einfach von der Atmosphäre. Also man spürt hier auch, dass Corona unterwegs ist. Und sie haben mich, ich sag mal, mitgenommen. Sie haben einige unserer Kunstliebhaber, Kunstsammler mitgenommen. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir die anbieten. Sie können das über die Galerie Kornfeld mitbeziehen. Nur möchte ich auch dabei sagen, dass die Aktivität eigentlich nicht eine Aktivität ist, die von der Galerie geführt wird, sondern das ist Hubertus Hamm als Künstler, als auch Freddy Kornfeld und mein Team. Wir arbeiten hier in dem Zusammenhang auch ehrenamtlich. Also Hubertus hat erstmal die Prints mit bezahlt. Und wir teilen uns die Kosten und dann auch natürlich, ich sag mal, das Versenden der Arbeiten, das in die Mappe reinkommt, dann auch das Porto mit dazu, wo wir auch wieder sagen, das geben wir der Kunstnothilfe, das bringen wir ein.
Sind denn diese Abzüge schon allesamt verkauft oder gibt es noch welche?
Über 60% ist schon verkauft. Also wir haben immensen Andrang, wir haben viel Nachfrage. Es wurde in einschlägigen Magazinen, gerade in der Kunstwelt, auch sehr positiv hervorgehoben. Haben wir sehr, sehr viele Anrufe bekommen. Wir haben natürlich auch, ich sag mal, über unser Netzwerk, auch Hubertus Hamms Netzwerk, haben wir dieses mit verbreitet und einen ganz, ganz tollen, positiven Rücklauf bekommen.
Haben Sie denn heute Besucher gehabt in der Galerie?
Ja, wir hatten heute die Galerie offen von 11 Uhr bis 18 Uhr. Und es war eigentlich nach 8 Jahren, seit die Galerie existiert, haben wir unsere erste Vernissage gehabt. Ja, wirklich auf Abstand und immer nur 2 oder 3 Personen in der Galerie. Wir hatten über 30 Menschen, die begeistert in die Galerie kamen, wo Gespräche geführt worden sind, wo ja auch wieder, ich sag mal, in dem Rahmen des Abstands halten, in dem Rahmen der Maske zu tragen, war das doch auch wieder ein sehr, sehr schönes Erlebnis nach den Wochen des Lockdowns. Heute unser erster Tag, mal Vernissage ganz anders.
Herr Kornfeld, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen, vielen Dank.
Zurzeit müssen wir auch im Studio klar Abstand halten. Zu dritt wäre es etwas eng geworden. Alfred Kornfeld habe ich kurz vor Beginn unserer Sendung getroffen und nun ist Carsten Probst hier. Hallo.
Hallo.
Das üblicherweise von Freitag bis Samstag dauernde Gallery Weekend verschiebt sich in den Herbst, aber etliche Galerien haben eben angekündigt, dieses Wochenende ihre Türen zu öffnen. Sie waren unterwegs in der Stadt. Wie war die Stimmung so?
Ja, ich wünschte, ich hätte bei Herrn Kornfeld vorbeigeschaut, aber ich habe mich stattdessen eben an dieses offizielle Teilnehmerfeld des Gallery Weekends, das ja jetzt auf Herbst verschoben ist, gehalten. Ja, und da erinnerte mich die Stimmung eigentlich so an eine Aktion des US-amerikanischen Künstlers Robert Barry in den 60er Jahren. Die lief unter dem Titel "During the Exhibition, the Gallery will be closed." Also während der Ausstellung ist die Galerie leider geschlossen. Die bestand damals eben diese Aktion in einem Schild, das mit diesem Titel Barry an die geschlossenen Galerietüren hängte. Ja, und so stand ich heute eben doch vor verschlossenen Türen, wo immer ich eigentlich hingekommen bin, ob nun in Charlottenburg, in Mitte, in Kreuzberg, einige andere auch, denn es war eigentlich tatsächlich ja auch annonciert worden, wie Herr Kornfeld das ja auch schon gesagt hat, dass die Galerien eigentlich geöffnet haben, aber viele haben dann doch eher wegen wahrscheinlich des Feiertages geschlossen, denn hieß es manchmal online, öffne nach Vereinbarung. aber niemand ging ans Telefon. Man konnte bei einigen Galerien auch Online-Tickets lösen, aber die sind natürlich seit langem schon ausgebucht. Und auch da stellte sich so ein bisschen die Frage, wie dann einen Blick erhaschen. Das ging dann heute sozusagen nur online.
Ja, zum Gallery Weekend reisen natürlich sehr viele Sammler. Die kommen aus New York, die kommen aus London, Paris, aus Russland, China, Japan. Sammler haben immer einen privilegierten Zutritt. Die bekommen quasi extra Raum. Da hat sich doch vermutlich gar nichts geändert. Das heißt, der normale Kunstinteressierte wartet, dass er ein Online-Ticket kaufen kann und Zulass bekommt. Der Sammler wird geführt. Der geschäftliche Teil kann vermutlich wie immer abgewickelt werden in den Galerien, oder?
Also Reisebeschränkungen weltweit
gelten
natürlich nach wie vor. Ich vermute, dass nicht allzu viele Sammler außer aus Deutschland möglicherweise jetzt in Berlin sind. Also diese erwähnte Formelöffnung nach Vereinbarung, das richtet sich wohl vor allem an diese treuen Sammler, die dann eben auch mal vorbeikommen. Ja, man kann vielleicht sagen, das Gallery Weekend selber gewinnt natürlich seinen Reiz oder seine Attraktion daraus, dass man nicht nur Verkaufsgespräche führt, sondern gerade durch diese Informationen, Treffen, Vergleiche sozusagen, die man so durch das Herumlaufen bekommt. Deswegen ist es auch einfach so ein Anruftreffen, das kann man immer haben. Eigentlich das ganze Jahr, dazu müsste man nicht jetzt kommen. Insofern ist dieses Online-Geschäft, dieses Online-Präsentieren für viele Galerien tatsächlich im Moment wohl der einzige Strohhalm.
Sind denn die Angebote der Galerien, also die digitalen Angebote für Sie, also auffällig erweitert worden?
Technologisch nicht. Eigentlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel gewohnt sind, Online-Kleidung oder Möbel zu kaufen, da haben Sie eigentlich noch mehr Fazilitäten sozusagen. Da können Sie Gegenstände mit Lupe vergrößern zum Beispiel oder Ihnen werden alternative Dinge angeboten beispielsweise, die Sie dann auch noch auswählen können. Bei den Galerien finde ich also weitgehend quasi eher nur so einen erweiterten Fotobereich, wo Sie Fotografien aus den Ausstellungen quasi die Hängung sehen können. Das fällt natürlich ein bisschen auf, aber jetzt beispielsweise aus mehreren Perspektiven können Sie viele Sachen auch nicht sehen. Nehmen wir mal ein Beispiel, Konrad Fischer, aktuell Skulpturen von Thomas Schütte. Das ist einfach eine Diashow. Und so machen das viele Galerien eben auch bei Malerei, bei Klemm zum Beispiel, Erika Baum ist das viel einfacher natürlich. Johann König zum Beispiel zählt zu den Galerien, die Online-Tickets verkaufen, weil der auch so einen besonderen, schönen Ausstellungsort hat in so einer Kirche aus der Zeit des Brutalismus in den 70er Jahren. 30-minütige Besuche online, aber für den Mai alles ausgebucht. Genauso wie bei Sprüth Magers, auch eine große Galerie, quasi ein Global Player, mit einer großen Ausstellung zu Kara Walker und Richard Archwager. Eine Galerie, Tanja Wagner, die ist in den letzten Wochen auch schon recht bekannt geworden, weil die wirklich mehr Aufwand betreibt. Die macht richtige Dossiers zu ihren Künstlern, wo die Künstler mit Bild und Text richtig ausgiebig vorgestellt werden und jede Woche wird ein neuer oder eine neue in den Mittelpunkt gestellt. Das ist wirklich, würde ich sagen, eine der positiven Ausnahmen.
Also es macht sich bemerkbar, beziehungsweise es zahlt sich aus, dass mehr Energie ins Digitalisieren von Kunst und auch der Persönlichkeiten, die sie schaffen, fließt. Fällt auf jeden Fall auf. Kann denn aus Ihrer Sicht der Online-Verkauf zwischenzeitlich Einbußen kompensieren? Verraten die Galeristen da ein bisschen was?
Ja, wenn Sie jetzt Tanja Wagner sozusagen ansprechen, dass sich das auszahlt, dann zahlt sich das natürlich für den Betrachter jetzt irgendwie erstmal aus und für die Künstler vielleicht, die nicht so bekannt sind. Aber letztlich fürchten Kunsthändler in Deutschland jetzt durch diese Situation derzeit ungefähr 40% Umsatzrückgang. Für viele ist das Online-Geschäft Notbehelf, das sagen eigentlich fast alle. Manche wundern sich oder sind erleichtert, dass es überhaupt noch Verkäufe gibt. Bei anderen kommt das Geschäft quasi völlig zum Erliegen. März bis Juni ist, muss man auch dazu sagen, eine der ganz wichtigen Verkaufszeiten im Kunsthandel. Bei manchen treten Sammler auch wegen der Pandemie von Verkäufen zurück, die sie vorher eigentlich schon vereinbart hatten. Also die Lage ist, glaube ich, relativ prekär. Von Gagosian zum Beispiel habe ich gehört, Die haben, weil die große Messen auch nutzen können, Online-Portale wie von der Art Basel Hongkong. Da sollen sie angeblich an einem Tag das ganze Angebot wegverkauft haben. Trotzdem ist zu hören, dass Gagosian auch an seinen verschiedenen Standorten weltweit Leute hat entlassen müssen. Und die kleineren Galerien kämpfen dementsprechend jetzt gerade wohl ums Überleben.
Das Berliner Gallery Weekend soll im Herbst nachgeholt werden. Einige Galerien wollten sich nichtsdestotrotz organisieren. Doch dass die meisten primär auf die Online-Präsenz verwiesen haben, war zumindest am ersten Tag, am heutigen Tag, etwas enttäuschend. Über Kunst und das digitale Geschäft der Galerien habe ich mit Carsten Probst geredet. Danke fürs Kommen.
Danke auch.
Seit Wochen leben Menschen weitgehend abgeschieden von Familienmitgliedern, von Freunden und Kollegen. Kontakt zueinander wird stärker als sonst per Telefon und Skype gehalten, aber nichts hält Menschen davon ab, auch neue Beziehungen digital einzufädeln. Theater in Berlin, in Düsseldorf, Hannover, Nürnberg und München haben die fiktive Webseite Zeit füreinander eingerichtet und lassen Ensemble-Mitglieder Speed-Datings spielen. Der Theaterkritiker André Mumot hat sich die ersten improvisierten Kennenlernversuche im Netz angeschaut. Jetzt ist er bei uns. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie variantenreich gerät denn das Spiel, zu dem das schnelle Abchecken des Gegenübers gehört?
Variantenreich gerät es eigentlich nicht. Das ist auch das, was mich am meisten überrascht hat an der ganzen Angelegenheit. Da sind eben 5 Männer, 5 Frauen zu sehen, 5 Schauspielerinnen und 5 Schauspieler, alle eigentlich so in einem relativ jungen Alter, alle natürlich heterosexuell, sonst würde das nicht funktionieren, alle weiß, alle sind irgendwie relativ sympathisch. Da gibt es wenige Leute, die so ein bisschen aus der Reihe fallen. Und so sind auch diese Kennenlerngespräche erstmal so, wie sie vermutlich auch in der Wirklichkeit meistens ablaufen. Also es wird viel verlegen gekichert und es wird mal geklärt, wer macht was beruflich und was gibt es so für Hobbys und bist du sportlich, bist du nicht sportlich? Und so vergeht eigentlich ein Großteil auch dieser ersten Folge. Manchmal in Ansätzen gibt es so leichte Reibungen, wie man sie hier zum Beispiel hören kann.
Sagen Sie, wo wohnen Sie aktuell, wenn ich fragen darf?
Welcher Bezirk oder welche Stadt?
Wieso Bezirk?
Ich dachte, wir treffen uns, also ich dachte, wir sind alle in Berlin. Nee?
Moment, Sie wohnen in Berlin?
Ja, ich bin in Berlin.
Ah, okay. Nee, ich, okay. Interessant, ich wohne in München.
Ah, okay.
Ja.
Und da gibt es ja den Sprinter, also man könnte sich ja auch, gibt es ja auch Bahnverbindungen.
Ich muss mal ganz kurz in meinen Mails eben nachgucken, also ich bin etwas irritiert. Es hieß doch, dass man Frauen aus seiner Nähe kennenlernen kann.
Ja, und ich dachte Berlin.
Ja, scheiße, nee, ich sitze in München.
Ja, so sind die Probleme, die da entstehen. Das ist erstmal verhältnismäßig übersichtlich und auch verhältnismäßig banal. Wir haben hier gerade gehört, Tjaak Bernau und Lisa Rdina, die so ein bisschen das größte Konfliktpaar der ersten Folge bilden, weil diese junge Frau, die wir da gehört haben, auch etwas aggressiver ist im Umgang mit den Partnern, die sie da trifft. Sie möchte also dringend entjungfert werden, kann aber das Haus nicht verlassen, sie ist chronisch krank. Das ist so eine Figur, die so ein bisschen das Ganze aufstört. Alle anderen sind eigentlich nur nett.
10 Schauspieler und Schauspielerinnen nehmen an diesem Speed-Dating-Chat teil. Anne Lenk hat Regie geführt. Übrigens wäre ihre Menschenfeind-Feind-Aufführung auch zum Theatertreffen eingeladen worden. Nun sind die Möglichkeiten ja ziemlich begrenzt. Wie nutzt sie die? Wie geht sie damit um?
Also viel Regie sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Man merkt natürlich, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin hat so ihre eigene Rolle erarbeitet. Da sind auch theoretisch Konflikte vorprogrammiert. Da gibt es eine Frau, die ist Beziehungscoach, eine andere ist schwanger und möchte das vielleicht nicht sofort jedem verraten. Da gibt es einen scheinbar relativ unsympathischen Immobilienmakler, der gegen den Mietpreisdeckel ist und so weiter. Aber dass da jetzt szenisch oder auch inhaltlich besonders viel rausgearbeitet wurde, von der Regisseurin kann ich so nicht sehen. Das ist aber natürlich auch darauf angelegt, dass es ein spontanes Treffen ist, auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler, dass die sich selber erstmal so finden müssen miteinander und rauskriegen müssen, was findet hier eigentlich statt und wie können wir miteinander reden und wie kommen wir auch auf die interessanten Themen. Das funktioniert manchmal in 5 Minuten und manchmal funktioniert es ganz offensichtlich nicht. Ich habe das Glück gehabt, ich durfte die ersten 3 Folgen schon sehen. Das heißt, ab der 2. Folge wird es insofern interessanter, weil der Serieneffekt eintritt. Man kennt die Figuren, kombinieren und man kann sich schon ausrechnen, was passiert, wenn diese Kombination aufeinander trifft, dann gibt es natürlich mehr Konflikt. Das heißt, es wird tendenziell interessanter, aber so wahnsinnig interessant wird es auch in der dritten Folge noch nicht.
Die Frage nach dem ästhetischen Gewinn drängt sich auf. André Mumot, wie hoch würden Sie den einschätzen? Eher gering, oder?
Eher gering. Ich habe so das Gefühl, dass es eine dieser Durchhalte-Theaterprojekte jetzt eben ist. Das ist auch durchaus sympathisch, weil auch die Schauspielerinnen und Schauspieler sich zeigen können und auch ihren Charme eben einbringen können. Aber man würde das unter normalen Umständen sich nicht anschauen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar zu sehen. Das ist jetzt etwas, womit man diese Zeit überbrücken kann. Und wenn man eben seine Ensemblemitglieder vermisst, hat man die Möglichkeit, da mal reinzuschauen. Aber das ist relativ schnell produziert, würde ich sagen, wenn auch mit gewissen Hintergedanken. Und dieses Verbinden der Theater miteinander in so einer Situation der verschiedenen Häuser ist ja auch eine gute Idee. Inhaltlich und ästhetisch ist das aber ziemlich banal.
Intendanten gehen ja auch sehr unterschiedlich um zurzeit damit. Thomas Ostermeier von der Schaubühne holt da eigentlich die Keule raus und sagt, für ihn ist das wahrscheinlich alles Pandemietheater, davon hält er nichts, sagt, es sei Theater zum Abgewöhnen, wenn man vor leerem Raum filmt, streamt und solche Situationen kreiert. Also es geht eher darum, wirklich Präsenz zu zeigen und sich im Gespräch zu halten auch, oder?
Ja, denjenigen was zu bieten, die eben ihr jeweiliges Theater und ihr jeweiliges Ensemble vermissen. Ich glaube, mehr ist da nicht an Anspruch rauszuholen. Und das hat natürlich auch eine Funktion. Ich vermisse den Schauspieler, die Schauspielerin, da kann ich sie mal sehen in einer relativ entspannten, amüsanten Situation, wie hier in diesem improvisierten Dating-Chat. Theaterprojekte im klassischen Sinne sind das definitiv nicht. Und man muss auch Geduld haben, fürchte ich, und weiter warten auf das Theater, was wieder wirklich Theater auf der Bühne auch sein darf und sein kann.
Und dieses Füreinander-Projekt auf den Webseiten der teilnehmenden Theater, wie lange dauert es?
Es gibt 5 Folgen. Nach den 5 Folgen haben sich alle Männer und alle Frauen einmal 5 Minuten lang getroffen. Also das ist zumindest nochmal interessant zu sehen, was dabei rauskommt, ob es da irgendwann mal funkt. Jeweils ist eine Folge jeden Abend auf einer anderen Website des jeweiligen Schauspielhauses, des jeweiligen Theaters zu sehen.
Also Speed Dating als Webserie auf der Seite des Deutschen Theaters in Berlin heute. Morgen zu sehen auf der Homepage des Schauspielhauses Düsseldorf und dann noch an Bühnen in Hannover, Nürnberg und München. André Mumot hat sich die Serie für uns angesehen. Schönen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Mann, den man hier bei dem Song One Tree so famos Schlagzeug spielen hört, heißt Tony Allen. Heute wurde bekannt, dass die Schlagzeugerlegende mit 79 Jahren in Paris gestorben ist. Das teilte sein Manager mit. Die Todesursache sei unklar, Allen sei aber nicht an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der nigerianische Musiker war in den 60er und 70er Jahren der Schlagzeuger seines Landsmannes Fela Kuti, mit dem er den Afrobeat entwickelte. Dieser verbindet Genres wie Jazz, Funk und traditionelle nigerianische Trommelrhythmen und wurde zu einer der wichtigsten Strömungen afrikanischer Musik im 20. Jahrhundert. Der britische Musiker und Produzent Brian Eno bezeichnete Tony Allen einmal als den vielleicht größten Schlagzeuger, der je gelebt habe. Die Kultur- und Medienminister der EU-Staaten fordern Unterstützung für Kulturschaffende, Künstler und Journalisten. Das Förderprogramm Kreatives Europa solle so flexibel wie möglich ausgestaltet werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung aller EU-Staaten außer Ungarn. Kultur gehöre zum Wesenskern unserer Gesellschaften, betonte Kulturstaatsministerin Grütters. Das zeige sich insbesondere in der aktuellen Krisensituation. Ähnlich hatte sich zuvor Bundespräsident Steinmeier beim Europakonzert der Berliner Philharmoniker geäußert.
Kunst und Kultur, die wir gemeinsam erleben können, das sind keine verzichtbaren Nebensachen. Das erfahren wir gerade in diesen Tagen wieder neu. Stärker als vielleicht sonst schätzen wir das, was wir vermissen. Kunst und Kultur sind eben in einem sehr buchstäblichen Sinn Lebensmittel.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Ansprache beim Europakonzert der Berliner Philharmoniker in Berlin. Es hätte eigentlich zum Jahrestag der Unabhängigkeit Israels in Tel Aviv stattfinden sollen, fiel aber der Coronavirus-Pandemie zum Opfer. Der YouTuber Rezo hat mit seinem Video Die Zerstörung der CDU den diesjährigen Nannenpreis für das beste Webprojekt gewonnen. Rezo hatte mit seinem 55-minütigen Video innerhalb einer Woche rund 10 Millionen überwiegend junge Menschen erreicht. Seine Themen von Armut bis zum Klimawandel habe er unterhaltsam und fundiert präsentiert, sagte Juror Richard David Precht. Rezo bewege sich auf der Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus, räumte der Philosoph ein. Aber auch die Urgesteine des Journalismus seien schließlich Aktivisten gewesen.
Heute Abend ist das Berliner Theatertreffen im Netz eröffnet worden mit einer Fernsehaufzeichnung des Hamlet, den Johann Simons im Juni 2019 am Schauspielhaus Bochum inszeniert hat. Sandra Hüller spielte Prinz Hamlet und Gina Haller die Ophelia. Sie interpretierte die Rolle so, dass es hieß, die Bochumer Inszenierung verändere unseren Blick auf die junge, den Tod findende Frau komplett. Und kein Moment zweifelt man daran, dass sie Hamlet liebt.
Welch ein edler Geist ist hier zerstört. Des Staatsmanns, Lehrers, Kriegers, Auge, Zunge, Schwert. Die Hoffnung und die Rose dieses Staates. Das Spiegelbild für Sitte und Charakter. Der Blickpunkt aller Blicke. Ganz, ganz hin. Und ich... Der Frauen traurigste und ärmste, die Honigsog aus seinen Liedern schwüren. Ich sehe diesen edlen freien Geist durch Raserei zerstört.
Gina Haller als Ophelia in der zum Theatertreffen eingeladenen Bochumer Inszenierung. Und jetzt für uns am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Haller.
Guten Abend.
Ein Stück, egal wie oft man es spielt, lebt immer vom Augenblick. Der Ausdruck ist garantiert nie ganz gleich. Wollten Sie sich deshalb die Dreisat-Aufzeichnung des Hamlet heute Abend nicht anschauen?
Ja, das fühlt sich einfach irgendwie komisch an, sich da auf Video zu sehen, glaube ich. Und ich war auch sehr aufgeregt, weil eigentlich hätten wir ja live da sein sollen und das spielen sollen. Und dann wurde das zu einem Zeitpunkt aufgenommen, als gerade diese Corona-Krise losging. Und das war sowieso sehr merkwürdig, vor leerem Saal zu spielen. Man wusste nicht, was kommt auf einen zu. Und irgendwie habe ich mich dem heute Abend nicht gewachsen gefühlt, das mir anzugucken.
Fühlt man sich vielleicht auch erinnert daran, dass das Publikum wirklich fehlt und dass es auch so sitzt man im dunklen Raum und trotzdem findet eine Interaktion statt. Man spürt ja eine Bewegung auch, denke ich mal, oder?
Natürlich, natürlich. Also das ist sehr wichtig. Und ich meine, wir können ja gerade nicht spielen und das ist auch irgendwie schmerzhaft, deswegen auch.
Theater im Stream anzuschauen, ist das ein Angebot oder eine Möglichkeit, die Sie überhaupt eher ausschlagen oder nehmen Sie das ab und zu wahr?
Ich nehme es nicht wahr, weil... Für mich ist Theater ein Live-Erlebnis. Also ich habe mir schon natürlich Inszenierungen also Aufzeichnungen angeguckt, aber ich finde, da vermittelt sich einfach nicht das Gefühl, was Theater kann. Diese Unmittelbarkeit und dieses auch Scheitern im Moment und dieser Moment, den man auch nicht festhalten kann und diese immer verschiedenen Abende, so wie auch die Schauspieler und Schauspielerinnen im Stück immer unterschiedlich miteinander agieren.
Dass das Theatertreffen nun komplett im virtuellen Raum stattfindet, wie ist das für Sie und auch für Ihre Kollegen im Ensemble? Sie werden ja sicherlich gefeiert worden in Berlin und sind auch untereinander im Gespräch. Wie erleben Sie das?
Ja, also es ist erstmal eine große Enttäuschung. Natürlich haben wir uns sehr gewünscht, nach Berlin zu fahren mit dieser Arbeit, weil das einfach auch wir als Gruppe irgendwie, das war eine sehr besondere Arbeit. Und es ist, es ist aber auch besonders, dass das jetzt virtuell stattfindet, trotzdem, dass diese Aufzeichnung, von der man nicht wusste, wie die jetzt ausgestrahlt wird, wir haben ja nicht gedacht, dass wir nicht zum Theatertreffen fahren, also wir wussten nicht, dass diese Aufzeichnung für das virtuelle Theatertreffen verwendet wird, also das ist auch irgendwie besonders, weil zu dem Moment wussten wir tatsächlich nicht, dass wir so lange, also bis auf nicht absehbare Zeit, nicht mehr Theater spielen würden, deswegen, ja.
Sie spielen in der Hamlet-Inszenierung die Ophelia, also Hamlets Geliebte, aber auch seinen einzigen Verbündeten Horatio. Was hat das in Ihnen ausgelöst, diese Rolle so zu erweitern?
Ja, ich war sehr dankbar über diese Setzung. Die Setzung, das wurde schon vor Probenanfang entschieden. Und ich finde es eine Bereicherung für die Figur der Ophelia, weil es andere Aspekte, also es macht sie einfach reicher, weil dadurch ist sie nicht nur die Geliebte, sondern eben auch die beste Freundin von Hamlet und teilt mit ihm das Geheimnis, und zwar um den Geist seines Vaters. Und das macht den Weg dieser Ophelia ganz anders. Und das war eine spannende Entdeckungsreise
mit der Figur. Schön. Es gab heute Abend nach dem Streamen der Inszenierung ein Gespräch als Videokonferenz, an dem Sie und Sandra Hüller, der Regisseur Johann Simons und der Dramaturg teilgenommen haben. Sie wurden dann zusammengeschaltet. Die Zuschauer, die konnten ja Fragen schicken. Was wollten die denn von Ihnen wissen?
Also von uns? Ja, ganz unterschiedliche Dinge. Ob es sowas wie weibliches Spiel gibt. Es wurde gefragt nach der Bühne von Johannes Schütz. Was wollten Sie wissen? Es wurde auch nach der Verbindung zwischen Ophelia und Horatio gefragt, aber auch, wie sich Sandra Hüller jetzt sieht als eine weitere Frau in dieser Frauenriege. Es haben ja schon mehrere Frauen den Hamlet interpretiert, wie sie sich da positioniert. Es wurde nach der Figur der Totengräber gefragt, beziehungsweise des Totengräbers, der immer wieder "Ich bin allein" sagt, gefragt. Also es gab ganz unterschiedliche Fragen.
Schön. Das sieht so aus, als wenn dieses Angebot gut ankam. Das sind ja doch sehr vielfältige Fragen.
Ja, anscheinend. Also vor der Live-Schaltung haben 200 Personen gewartet. Also ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich jetzt gerade sind. Das Gespräch ist immer noch in vollem Gange. Aber ja, das waren interessante Fragen.
Schön, dass wir das kurz unterbrochen haben für uns.
Klar.
Jetzt noch eine Frage zu der Situation der Bühnen. Für die meisten ist die jetzige Spielzeit ja doch gelaufen, eben vorzeitig beendet. Können Sie sich vorstellen, wie es für Sie, Frau Haller, weitergeht im Herbst in Bochum am Schauspielhaus als Ensemblemitglied?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir wissen es alle nicht. Also wir spekulieren, wir hoffen, dass wir im September wieder spielen können. Aber ob das tatsächlich dann der Fall sein wird, das steht in den Sternen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann dazu nur sagen, dass ich es mir wünsche, aber mir es auch nicht richtig vorstellen kann, so wie die Situation gerade auf der ganzen Welt ist.
Vermutlich kann sich das niemand. Und wir haben die guten Gedanken bei Ihnen. Gina Haller war das. Dankeschön fürs Telefonat und alles Gute Ihnen.
Alles Gute.
Ja, wir beobachten das virtuelle Berliner Theatertreffen weiter und laden am Montag die Theaterkritikerin Barbara Behrendt zur Fazit ein. Sie schaut sich die Podiumsdiskussionen zu den ausgewählten Stücken an. Über die Lockdown-bedingten Existenzsorgen von Kulturschaffenden haben wir immer wieder berichtet, auch über Hilfsmaßnahmen, heute zum Beispiel über die Kunstnothilfe, an der die Berliner Galerie Kornfeld beteiligt ist. Relativ wenig öffentliche Aufmerksamkeit bekommen die freien Gastschauspieler und Schauspielerinnen an Theatern. Sie werden weder als Solo-Selbstständige noch als Angestellte eingestuft und fallen damit schnell durchs Raster der staatlichen Förderung. Der Verein Ensemble Netzwerk hat in den ersten Wochen der Krise Gastschauspielerinnen zu ihrer Situation befragt. Bei einer Online-Konferenz wurde gestern die Ergebnisse vorgestellt. Natalia Joselewitsch fasst sie für uns zusammen.
Hallo!
Hi!
Wiedersehensfreude bei den Mitgliedern des Ensemble-Netzwerks. Der digitale Country Club, die erste Online-Konferenz seit Beginn der Krise, ist eröffnet. Fenster ploppen auf, Gesichter erscheinen. Viele der fast 100 Anwesenden tragen Kostüme. Sie sind der Einladung gefolgt und in Arbeitskleidung gekommen. Die Vorstandsvorsitzende, verkleidet mit blonder Lockenperücke und Kapitänsmütze, begrüßt die TeilnehmerInnen.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich bin Lisa Jobt, ich bin die Vorsitzende des Ensemble-Netzwerks. Ich bin heute nicht als Transe hier, sondern ich bin heute die Busfahrerin vom Ensemble-Netzwerk und werde uns durch unseren...
Lisa Jobt ist eine der GründerInnen des Ensemble-Netzwerks. Ein Zusammenschluss von inzwischen 770 Theaterschaffenden. Seit 2016 kämpft der Verein für bessere Arbeitsbedingungen im Theater. Denn hinter den Bühnen gibt es viel Reformbedarf.
In den letzten 30 Jahren hat es sich so getan, dass 50% weniger Personal im Theater 50% mehr Produktion gemacht haben, für aber 50% weniger Geld.
Durch die Corona-Krise sind neue Probleme ans Licht gekommen, die vor allen Dingen die Bezahlung der freien GastschauspielerInnen betreffen. Denn obwohl Gäste am Theater sozialversicherungspflichtig angestellt sein müssen, haben sie keine klar definierten Rechte und Absicherungen. Um einen Überblick über die Zahlungsmoral der Theater zu Beginn der Corona-Krise zu bekommen, hat das Ensemble Netzwerk vor einigen Wochen die Umfrage »Bezahlt dein Theater?« gestartet. Vorstandsmitglied Laura Kiene stellt die Ergebnisse vor.
Die Auszahlung der Gagen waren bis zu dem Abschlussdatum nur 15%, die komplett ausgezahlt wurden, 29%, die teilweise ausgezahlt werden, über 50% haben die Angabe gemacht, dass sie gar nicht ausgezahlt werden oder dazu nichts wissen. Ich kann das bestätigen, bei meinem Theater war das auch so. Ich hatte keine wirkliche Auskunft darüber, wie jetzt weiter verfahren wird, außer dass...
Laura Kiene, die als Verkleidung ein großes, dunkles Tuch über dem Kopf trägt und damit etwas wie eine Wahrsagerin wirkt, ist selber freischaffende Schauspielerin und hat die Unsicherheit und Angst der letzten Wochen hautnah erlebt. Keine Auskunft und keine oder nur anteilige Bezahlung. Aber warum können Theater, die allesamt öffentlich gefördert sind, so unterschiedlich mit ihren Gästen umgehen?
Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, gab es einen ziemlichen Chaoszustand, was so ein bisschen der Problematik zuzusprechen ist, dass wir verschiedene Rechtsauslegungen haben darüber, welche Klauseln in unseren Verträgen denn jetzt eigentlich wie gültig sind, wer was anwenden darf. Und da herrscht immer noch im Grunde keine wirkliche eindeutige Basis, die für alle unmissverständlich gilt.
Rechtlich unklare Klauseln, uneinheitliche Regelungen. Einer der Betroffenen ist der Schauspieler Daniel Christensen. Er erinnert sich gut an die ersten Wochen nach Ausbruch der Pandemie.
Dann kam nur diese wahnsinnige Es-tut-uns-leid-Nachricht. Es gibt kein Geld, die Stadt verbietet eine Auszahlung. Beim Arbeitsamt angerufen, Arbeitsamt gesagt, ja, Sie haben ja einen Arbeitsvertrag. Und dann sage ich, ja, aber der wird nicht ausgezahlt. Aber wenn Sie einen Arbeitsvertrag haben, können Sie kein Arbeitslosengeld beziehen. Und dann konnte ich weder Arbeitslosengeld beziehen, noch habe ich eine Gage vom Theater bekommen.
Und auch die Hilfen für Solo-Selbstständige konnte Christensen, der seit 2005 freischaffend arbeitet, nicht beziehen. Als Gastschauspieler gilt er nämlich nicht als selbstständig, sondern als Angestellter.
Ja, man muss wissen, dass Schauspieler am Theater nicht mehr auf Rechnung arbeiten dürfen. Das heißt, ich bin kein Solo-Selbstständiger. Ich bin befristet festangestellt. Behandelt werde ich aber wie ein Freischaffender. Und das ist eine Grauzone, die es in allen Punkten für uns sehr schwer macht. Also du musst nur mal als Schauspieler aufs Arbeitsamt gehen. Da wird einem ganz klar gesagt, für jemanden wie Sie gibt es in der Bundesrepublik Deutschland kein Konzept.
In Christensens Fall hat das Theater dann später doch bezahlt. Und auch bei vielen seiner KollegInnen sind die Häuser im weiteren Verlauf der Krise auf ihre Gäste zugekommen. Aber durch Corona zeigt sich, wie reformbedürftig und veraltet die Verträge sind. So sieht das zumindest Vorstandsvorsitzende Lisa Jobt.
Wir sind durch die Krise auf das marode Gerüst unseres Tarifvertrags und unserer sozialen Situation absolut zurückgestoßen und auf die fehlende Leitungsfähigkeit von vielen Leitenden und auf die Inkompetenz von Leuten, die in den Kulturbehörden sitzen.
Doch die Ausdauer des Ensemble-Netzwerks scheint sich zu lohnen. Erst gestern wurde ein neuer Tarifvertrag über das Kurzarbeitergeld an den Theatern ausgehandelt. Und diesmal wurden auch die GastschauspielerInnen einbezogen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Der Verein Ensemble Netzwerk hat auf einer Konferenz die Ergebnisse einer Umfrage unter Gastschauspielern und Schauspielerinnen präsentiert. Natalia Josilewitsch berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Würden wir die Feuerwehr abschaffen, nur weil es im vergangenen Jahr nicht gebrannt hat? Fragt der Wissenschaftsjournalist und studierte Physiker Ranga Yogeshwar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, um zu verdeutlichen, warum er folgende neue deutsche Entwicklung in der Corona-Krise für Irrsinn hält. Statt die Maßnahmen als Erfolg zu feiern und sich über den bislang glimpflichen Verlauf zu freuen, wächst die Kritik an den Experten. Yogeshwar spricht hier von Phase 2. Welche Phase 3 der Wissenschaftsjournalist prophezeit, lesen Sie, liebe Hörer, bitte selbst in der FAZ nach. Bleiben wir also bei Phase 2. In dieser Befreiungsphase wird wissenschaftliche Klarheit vernebelt. Die Kategorien des Für und Wider verschieben sich vom Rationalen ins Emotionale. In Phase 1 seien Virologen noch wie Stars gefeiert worden. Nun, 3 Wochen später, richte sich aber der Volkszorn auf sie. Der Virologe Christian Drosten habe sogar Morddrohungen erhalten. Nicht nur das sei gefährlich. Politiker würden nun, anstatt Orientierung zu bieten, nämlich wieder nach Umfragewerten und Beliebtheitsskalen schielen. Hier zeige sich, wer Populist sei und wer dagegen True Leadership besitze. Ranga Yogeshwar spricht Wolfgang Kubicki indirekt die True Leadership ab und Populismus zu. Der FDP-Politiker hat in einem Interview mit der dpa die Vermutung geäußert, die Zahlen des Robert-Koch-Instituts seien nicht wissenschaftlich fundiert, sondern politisch motiviert. Yogeshwar zitiert Kubicki so: Es trägt nicht dazu bei, die täglichen Wasserstandsmeldungen des Instituts noch für seriös zu halten. Also kein True Leader, dieser Wolfgang Kubicki. Vielleicht ist es da auch besser, darf man schon mal als Leser denken, dass er nur Vizevorsitzender der FDP und Vizepräsident des Bundestags ist. Aber auch der Präsident des Bundestags, Wolfgang Schäuble, wird im Feuilleton vom Samstag scharf kritisiert. Schäuble hatte gesagt, die Behauptung, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, sei in dieser Absolutheit nicht richtig. Einen absoluten Wert im Grundgesetz stelle höchstens die Menschenwürde dar. Aber die schließe nicht aus, dass wir sterben müssten. Was will uns Schäuble damit sagen, fragt Manfred Klimek in der Welt. Dass wir alle sterben und dass das Sterben Einzelner mit der Würde des Lebens anderer abgewogen werden muss? Echt? Und mit Blick auf Boris Palmer, den Tübinger Oberbürgermeister? Palmer hat gut erkannt, dass immer mehr im Volk sich nach jemandem sehnt, der das ausspricht, was viele denken. So sterbt doch endlich, ihr, die ohnehin bald gestorben wärt, so sterbt doch endlich und lasst uns weitermachen. Ist es absurd, das obszön zu finden? Fragt Klimek. Und diejenigen, die Ranga Yogeshwars Artikel in der FAZ gelesen haben, fragen ob, nein, vermuten, dass der Wissenschaftsjournalist Palmers neuesten Debattenbeitrag als kein Zeichen von Great Leadership, sondern von Populismus deuten würde. Ein Populist ist Paul Jandl wohl kaum, ein Great Leader vielleicht auch nicht, aber eines ist er ganz bestimmt, ein Mann des Waldes. Der Literaturkritiker schreibt in der Neuen Zürcher Zeitung über seinen Besuch eines Brandenburger Kiefernwaldes, in dem es knacke und zirpe. Viel mehr brauche ich gar nicht, um in einen Zustand der Meditation zu kommen, ins grüne Gestrüpp der Gedanken, in denen das Wort Krise nicht lauter ist als das Klopfen des Spechts. Zum Schluss zitiert Jandl noch eine Leserin. Sie habe in einem einsamen Wald ihren früheren Mathematiklehrer getroffen. In Jandls Worten: Zur Sicherheit hatte er einen Zollstock dabei. Würde man sich nähern, wüsste er genau, wann der Abstand von 1,5 Metern unterschritten ist. Kommentiere, macht er die eine oder andere Ausnahme.
Am Mikrofon war Sigrid Brinkmann. Ein gutes Wochenende wünsche ich.